deine These ist für mich reinster Bullshit. Also komplett
Bullshit.
Ja, und
deine Bullshit. Ist für mich reinster Bullshit.
Na, aber es ist doch dumm, warum in den Auto setzen, wenn du ihn doppelt einlernen musst. Es ergibt keinen Sinn. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für eine Donnerstagsepisode, aber Perke, es wird eine kurze, weil, lass mich de facto am Finger schnell abzählen, wie viele Themen wir heute haben. Richtig, 1, 2, 3, war's das schon? Viel mehr können es nicht sein, weil, Perke, sind wir mal ehrlich, diese Woche, es ist Totenstille in der Welt der Formel 1, der Formel 2, der Formel 3 und natürlich der Formel E und natürlich auch der F1 Academy.
Ja, viel war nicht los. Also wirklich fast gar nichts. Deswegen, du hast es gesagt, wir müssen heute gucken, dass wir irgendwie auf Zeit kommen und euch nicht mit einer 10-Minuten-Folge abspeisen. Aber ich weiß nicht, ob es eine sehr, sehr lange Folge wird. Wahrscheinlich nicht. Lass uns trotzdem direkt reinstarten mit der altbekannten Rubrik am Donnerstag, nämlich die Frage der Woche. Und die kommt diese Woche von Melissa. Mich würde sehr interessieren, ob ihr mal näher auf den Ab- und Aufbau eines Stadtkurses eingehen könntet. Wie läuft das mit den Tribünen? Der Boxengasse, bleibt die immer und wird das anders genutzt? Oder wird das immer neu aufgebaut? Ist das bei jedem Stadtkurs gleich? Oder gibt es da auch nochmal was Individuelles? Da habe ich mir was rausgesucht. Ein paar Sachen habe ich mir dazu rausgeschrieben tatsächlich. Ich bin vorbereitet heute in der Folge, dass das mal
so ein bisschen passiert. Ich hab noch so ein bisschen Background-Knowledge aus Vegas letztes Jahr. Also von dem, was man hat ja mal so Videos dazu gemacht, wie der Stand von Vegas war. Ich weiß auf jeden Fall, dass in Vegas wirklich Monate vorher die Bauarbeiten Vegas ist ja natürlich, es war so teils fix, also was auch wirklich bleibt, wenn die Formel 1 der Zirkus wieder weg ist. Und dann halt der Stadtteil mit den ganzen Tribünen und sowas hat man meines Wissens nach lang schon 1-2 Monate vorher angefangen, weil man es ansonsten gar nicht schaffen würde. Und Vegas war ja wirklich knapp bis zum letzten Tag, dass man es überhaupt fertig bekommen hat. Und so dann die Strecke und so die Absperrungen, die waren gar nicht so krass viel eher, weil du hast ja in Vegas, das ist ja das nächste Problem, ewig Stadtverkehr, den du lenken musst und wenn du anfängst, alles um diese Strecke rum umzuleiten, dann brauchst du einfach Ewigkeiten.
Das ist richtig. Generell muss man natürlich auch sagen, von Stadtkurs zu Stadtkurs ist die Herangehensweise natürlich unterschiedlich. Bei ein paar Sachen steht ein bisschen mehr schon, ist ein bisschen mehr permanent, bei manchen Strecken muss mehr direkt aufgebaut werden. Ich habe mir das Ganze mal am Beispiel von Monaco angeguckt, wie denn in Monaco gearbeitet wird. Die Tribünen sind sogenannte fliegende Bauten, das heißt, die werden nur für das Rennen oder für das Rennwochenende aufgebaut und danach wieder abgebaut, weil Monaco ist ja dann auch komplett normaler Straßenverkehr, wie bei den normalen Stadtkursen. Die Boxengasse ist ein generelles Gebäude da, die halt zum Rennwochenende zur Boxengasse umfunktioniert wird, aber das Gebäude steht da logischerweise die ganze Zeit, Leitplanken und so weiter, alles temporär, heißt alles wird nur für dieses Rennwochenende aufgebaut. In Monaco werden noch Verkehrsschilder, Blumenkübel und so weiter alles entfernt für das Rennwochenende. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Permanente, die Markierungen auf der Strecke sind manche normal und sind einfach in den Straßenbelag integriert, wie hier steht. Das heißt, das meiste wird frisch aufgebaut. Manches ist immer da. Monaco fangen sie in etwa 6 Wochen vor dem Rennen an, alles aufzubauen. Und der Abbau dauert in der Regel so um die 3 Wochen. Aber ja, das meiste halt nur fürs Rennwochenende. Und was immer da ist, wie zum Beispiel die Boxengasse, das wird dann außerhalb von Rennwochenenden, wenn da nichts ist, zum Beispiel als Veranstaltungsräume oder als Büros benutzt.
So. Ja. Und in Vegas war halt, wie gesagt, dieser Unterschied, dass diese Boxengasse eben halt so wirklich ein fixes Gebäude ist, was dauerhaft da ist. Deshalb war ja auch der Bau von diesem Gebäude so unfassbar langwierig und hat deutlich eher angefangen. Und man hat ja, ich weiß noch, letztes Jahr ganz genau, ich bin auf TikTok gegangen und ich hatte sofort irgendwelche Construction-Update-Videos von Vegas, wo dann immer so richtig Leute, die in Vegas gewohnt haben, erklärt haben, was ist jetzt anders, wo sind jetzt neue Baustellen, wo ist was fertiggestellt worden. Und ich weiß noch, für Vegas war dieses Wochenende eine komplette Katastrophe für die normalen Leute, weil gefühlt alle Straßen einfach gesperrt waren und immer Umleitungen waren und es einfach ewig gedauert hat, von A nach B zu kommen. Und es wirklich nicht schön war für die Anwohner, weil es einfach pures Chaos war. Als sie dann weg waren, ging's, dann ist wieder alles normal geworden. Aber wirklich diese Aufbauarbeiten, die sind für so eine Stadt mit einem Stadtrennen teilweise wirklich auf der einen Seite natürlich ein Segen, weil es halt eben finanziell sehr viel Geld dann in die Kasse spielt. Aber für die Anwohner ist es teilweise auch einfach ein Fluch, die nichts davon haben.
Ja, so ein Bewohner von so einer Stadt, wo dann ein Formel-1-Stadtrennen ist, wäre ich ungern die Wochen vor dem Rennen. Das kann ich ganz klar sagen, weil das Leben für die, die in unmittelbarer Nähe von der Strecke wohnen, das ist dann alles andere als normal die Wochen davor. Aber dafür können sie Formel 1 vom Balkon sehen. Das ist doch auch was.
Ja, oder imagine, stell dir mal vor, du bist so ein Touri und du weißt nicht mal, dass die Formel 1 existiert. Und du sparst so ewig dein Geld für einen Urlaub nach Vegas, den du dir schon ewig gewünscht hast. Kommst dann in Vegas an, gehst dann endlich zu dem weltberühmten Vegas Strip und siehst auf einmal nichts von dem Strip, weil an der Seite irre hohe Barrikaden gebaut sind und einfach alles zu ist mit Sichtschutz und so. Und du hast dein ganzes Geld quasi rausgeworfen und kriegst nichts vom Strip und Vegas zu sehen.
Das ist schon scheiße.
Ja, das wäre bodenlos.
Das wäre sehr kopflos. Scheiße. So, ich hoffe, die Frage wurde damit aber halbwegs beantwortet. Und wir gehen direkt zum nächsten Punkt, den wir am Montag vergessen haben. Schande über unser Haupt an der Stelle, denn letztes Wochenende war ja ein Rennwochenende. Das heißt, es war Kicktipp und F1 Fantasy Wochenende. Darauf sind wir am Montag gar nicht eingegangen. Das wollen wir noch schnell nachholen. Was machst du?
Ich mach Kicktipp wieder. Wie immer.
Und dann guck, ja, wie immer. Mal gucken, ob Formel 1 oder F1 Fantasy diesmal bei mir lädt oder ob es wieder nicht funktioniert.
Also, beim großen Preis von Singapur war Russell Fan auf 1 mit 35 Punkten, Nico auf 2 mit 33 Punkten geteilt, mit LNS Cop 3 auch mit 33 Punkten. Dann auf 4 Fossi Bärchen geteilt mit Luki auch mit 32 Punkten. Insgesamt bei Kicktipp schaut es oben etwas unverändert aus, nämlich Nico mit 449 Punkten. Fossi Bärchen übernimmt Platz 2 von Simon der Echte mit 416 zu 414 Punkten auf 4. Weiter unverändert Anni auf 5 firsttry.com und auf 6 Serjan. Es bleibt also weiterhin spannend. Die Top 10 Perke, die Top 10 sind nicht mal mit 100 Punkten auseinander. Da bleibt es also wirklich spannend, wer im Endeffekt die Krone von Kicktipp aufhaben wird.
Das freut mich und jetzt habe ich schlechte Nachrichten für dich.
Nein.
Du musst auch noch an die F1-App reingehen. Bei mir lädt gar nichts. Ich habe so Probleme mit dem WLAN hier.
Ich sag euch, der Mann sitzt vor dem Handy, hat die ganzen Ergebnisse vor sich und nur um mich abzufacken. Nee,
leider nicht. So. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich könnte was hierzu beitragen gerade. Aber mein WLAN, ich kämpfe seit Monaten damit. Das ist wirklich Vodafone, tut mir manchmal keinen Gefallen, oder fast immer keinen Gefallen, muss ich so sagen.
So, also, schauen wir mal rein. Beim großen Preis von Singapur war der Winner vom Wochenende Daniel Avocado 3 mit 284 Punkten, dann Turn 1 Incident mit 249 und dann Noah mit 218 Punkten auf 3. Insgesamt, wenn wir uns die Gesamtwertung anschauen, dann haben wir Lewis Fanboy aka Maurice mit 3638 Punkten auf 1. Der hat nämlich die Führung übernommen, nämlich von Felix. Der hat jetzt 3629 Punkten und dann haben wir Peter auf 3 mit 3.497 Punkten. Also auch da, Perke, ist es weiter spannend und es bleibt weiter unklar, wer sich am Ende hier die Krone aufsetzen darf. Gucken wir mal, wie sich es über die nächste Zeit entwickelt. Aber ich würde sagen, wir haben ja jetzt erstmal eine kleine Pause vor uns. Das heißt, gewöhnt euch erstmal an die Standings, wie sie jetzt sind, für mindestens 3 weitere Wochen.
So sieht's aus. Woran wir uns schon lange gewöhnt haben, sind mediale Auseinandersetzungen oder mediale Streitereien zwischen Christian Horner und Toto Wolff. Die sind mittlerweile Alltag geworden. Und nachdem wir am Montag darüber geredet haben, dass Christian Horner gesagt hat, ey, George Russell, sein Vertrag läuft 2025 aus. Es wäre ja dämlich von uns, wenn wir uns nicht mit ihm beschäftigen würden, hat Toto Wolff jetzt geantwortet. Und Toto Wolff hat gesagt, George war schon immer ein Mercedes-Fahrer und er wird hoffentlich auch einer für immer sein. So, das heißt, man will die Tür schließen. Und ich bin immer noch der Überzeugung, wenn man ein Max Verstappen bekommen könnte und dafür einen George Russell rauswerfen müsste, würde man es machen. Aber klar kann ich es verstehen. George hat man irgendwie hochgebracht, den hat man zu Williams gebracht, hat ihn bei Williams lang aufgebaut, hat ihn dann zu Mercedes gebracht. Man hat ihn schon ewig aufgebaut. Es wäre schade, dieses Talent und diese Arbeit zu verschwenden als Mercedes-Team, wenn du so viel in ihn rein investiert hast, wie du es eben gemacht hast. Trotzdem, wenn ein Upgrade da wäre, würdest du es nehmen und dann wäre der Weg frei für George zu Red Bull. Ich glaube auch, dass George am liebsten bei Mercedes bleiben würde und nicht zu Red Bull gehen würde. Das glaube ich auch. Also Horner und Wolff liefern sich hier schon wieder medial einen Schlagabtausch und ich finde es super.
Das Ding ist ja, es hat ja nicht nur Toto Wolff sich auf die Aussage von Christian Horner bezogen, sondern auch George Russell selber. Und er hat nämlich nur gesagt, Christian always likes to stir shit up. Also ja, so richtig ist es, ja. Nach dem Motto, er liebt es, so alles nochmal durchzuwürfeln und die Scheiße zum Kochen zu bringen. Und es passt eigentlich perfekt. Ich glaube auch, Perke, dass man ein bisschen vorsichtig immer sein muss mit den Aussagen von den Teamchefs, gerade auch von Christian Horner, was das angeht. Aber ja, wenn du einen Max Verstappen haben kannst, dann nimmst du dir einen Max Verstappen als Toto Wolff und dann ist de facto nur mal die beste Option für Red Bull ein vertragsloser George Russell. Das ist schon richtig. Aber mal gucken, ob es überhaupt so kommt. Das ist ja die nächste Sache. Wie ist das mit Max Verstappen und seinem Vertrag? Da hat Christian Horner ja jetzt wohl bestätigt, es gibt eine Art Performance-Klausel. Das heißt, wenn Red Bull nicht bestimmte Standards für Max Verstappen erfüllt, Max Verstappen wohl angeblich gehen dürfte. Aber da ist halt jetzt auch nichts Genaueres bekannt, wodurch wir das ein bisschen schwer einschätzen können, inwiefern ein Transfer von Max Verstappen zu Mercedes wirklich realistisch in naher Zeit wäre.
Gut. Mensch, das wird hier abgearbeitet, wie weiß ich nicht was gerade.
Ja.
Also wenn wir so weitermachen, sind wir wirklich in 5 Minuten durch.
Ja, dann haben wir eine 16-Minuten-Folge. Auch mal was, was man noch nicht hatte.
Ja, wir sind leider auch abhängig von den Themen, die Formel 1 uns liefert. Und jetzt gerade, wir haben noch keine Updates von Liam Lawson bekommen, was man vielleicht auch gehofft hat, weil ja gesagt wurde, nach Singapur haben wir Gewissheit. Eigentlich haben wir schon Gewissheit, weil Liam Lawson wird ab Kota wahrscheinlich im Auto sitzen, aber offiziell bestätigt ist da auch noch nichts. Deswegen gehen wir zu einem Thema, das bestätigt ist, nämlich dass Madrid ja bald in der Formel 1 sein wird. Madrid, dort wird bald gefahren, aber Madrid hat Schwierigkeiten, denn die Strecke bekommt nicht so richtig Sponsoren ran und ich habe hier mal einen spanischen Artikel übersetzt darüber und ich lese mal einen kurzen Auszug daraus vor. Der Stadtrat von Madrid hat eingeräumt, dass er keine privaten Investoren für den großen Preis von Spanien finden kann, der ab 2026 auf einer Stadtstrecke, da sind wir wieder beim Thema Stadtstrecke, rund um die IFEMA stattfinden soll. Der Mangel an qualifizierten Partnern, die in der Lage sind, die strengen Anforderungen zu erfüllen, wurde bestätigt, sagte die Leiterin des Regierungsbereichs für Wirtschaft, Innovation und Finanzen von Madrid. Das heißt, Madrid bekommt keine Sponsoren ran.
Ja, ich sag mal, scheiße gelaufen, ne? Ich hoffe so ein bisschen, dass es die Quittung dafür ist, dass man jetzt dieses unnötige Manöver vollzogen hat, dass man Barcelona eine funktionierende, feste, traditionelle Rennstrecke rauskloppen will, um einen wunderschönen neuen Stadtkurs in Madrid zu bringen, den kein Mensch gebraucht hätte auf einem fucking Messegelände. Ich hoffe ehrlicherweise, die kriegen keinen einzigen Sponsor ran, das ist die Quittung und dann ist die Scheiße auch wieder gelaufen. Ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich find's verdient, ich find's schön, ich find's toll. Ich find's herrlich, wenn das Ding verkacken sollte.
Ja, schön wär's. Schön wär's. Einfach Barcelona.
Wir wissen, alles wird nicht passieren. Man wird immer irgendwen finden. Und am Ende sind's halt irgendwelche Wettanbieter oder Gambling-Seiten, die dann sich die Sponsorenplätze halt holen, wie zum Beispiel ein Steak bei Sauber. Also spätestens mit solchen Leuten findest du immer irgendwen, irgendeinen Abnehmer. Du, am besten sehen wir noch OnlyFans oder irgendwas. Der große OnlyFans-Preis von Madrid.
Ich meine, ich guck eh jedes Formel-1-Rennen. Mir ist relativ egal, dann wer da der Sponsor ist. Aber ich würde dann lieber ein Barcelona-Rennen sehen.
Ja gut, ich glaube, da würden 95% der Formel-1-Community wahrscheinlich mit dir übereinstimmen. Aber so sei es, Perke, dass es liegt außerhalb unserer Machthandhabung, wie auch immer man es nennen möchte. Daher, naja, kommen wir lieber zum nächsten Thema. Und zwar, Daniel Ricciardo schließt eine Rückkehr zu Red Bull als Reservefahrer aus. Das ist ja auch so eine Sache, die, glaube ich, in Drive to Survive ein bisschen priorisiert wurde oder thematisiert wurde, dass Christian Horner auch gesagt hat, ey, man sieht zwar, dass Daniel Ricciardo sich bei Red Bull als dritter Fahrer, als Reservefahrer wirklich auch einbringt ins Team und auch viel mit den Medien und den Fans und den Gästen von Red Bull immer macht und wirklich da sehr proaktiv ist, aber man sieht auch an ihm, dass es ihn irgendwie so leicht verzerrt, dass es ihm auch innerlich so ein bisschen schadet, weil er merkt, er will eigentlich im Auto sitzen und er muss sich hier mit den ganzen Medienvertretern abgeben. Und ich glaube, dass Daniel Ricciardo vielleicht auch an dem Punkt ist, wo er gesagt hat, ey, ich hatte jetzt diese eine Chance nochmal, die ich unbedingt wollte, nach meinem Ende 2021 bei McLaren. Das ist jetzt vielleicht wirklich, oder was, 2022? War 2022? Ja, 2022, nicht 21. Dass ich jetzt vielleicht auch endlich mal an dem Punkt bin, ich hatte meine Chance, nochmal das Ganze bei Red Bull als Medienvertreter, dritter Fahrer, Reservefahrer, kann ich mir nicht antun.
Ja, das hat er ja quasi auch genauso selbst gesagt. Er hat gesagt, dass er letztes Jahr am Anfang der Saison dritter Fahrer oder Reservefahrer wurde, weil er dadurch einen Fuß in der Tür bei Red Bull hatte und nochmal die Chance irgendwie auf einen Sitz hatte. Jetzt hat er die Chance bekommen, hatte den Sitz beim zweiten Team, beim Schwesterteam von Red Bull, sage ich jetzt einfach mal, und hat diese nicht genutzt. Das heißt, er muss da nicht mehr hin, weil er eh nicht mehr zurückkommt in die Formel 1. Das heißt, für ihn wäre das auch irgendwie verschwendet, nochmal dahin zu gehen. Und deswegen hat er da auch gesagt, nee, er hat als letztes gesagt, I'm not going to restart my career. Das war der letzte Satz, den Daniel Ricciardo dazu gesagt hat. Ich werde meine Karriere nicht neu starten. Ja, damit ist das Thema auch abgehakt. Daniel Ricciardo werden wir, glaube ich, was F1-Autos angeht, nicht mehr in der Nähe davon sehen. Daniel Ricciardo wird vielleicht noch, wenn er sich entschließt, jetzt nicht IndyCar zu gehen, aber da hast du mir ja auch vor der Folge gesagt, IndyCar schließt er auch so ein bisschen aus. Ich glaube, den werden wir bei einigen Grand Prix noch sehen, als, keine Ahnung, für die Presse oder was weiß ich. Daniel Ricciardo ist so ein Typ, dem traue ich das zu, dass er das macht, aber fahren wird er nie wieder.
Also das Ding ist, ich fände Daniel Ricciardo perfekt bei, keine Ahnung, pack ihn bei entweder Sky UK irgendwie daneben oder pack ihn bei F1 TV mit rein. Ich finde, der Mann würde richtig, richtig gut als Experte passen in diese dynamischen Teams, wo man dann so unterwegs ist, wo man Sachen erklärt. Ich finde, der Mann würde 1A so als Moderator/Kommentator irgendwo reinpassen. Fände ich perfekt für ihn.
Ich sag auch eher die Interviews direkt nach dem Rennen mit den Top 3. Das würde super funktionieren.
Oder so. Ich meine, bei Günther Steiner ist es jedes Mal lustig anzusehen, aber sind wir mal ehrlich, es ist ein Krampf, sein Englisch zu hören und es zu verstehen. Also, wenn Günther Steiner da wieder anfängt zu reden, das war ja auch herrlich, als, ich glaube, Charles mal gesagt hatte, sorry what, weil er es nicht verstanden hatte, was Günther Steiner ihn gefragt hatte. Oh, es war Comedy pur. Ich glaube, das war in Australien dieses Jahr sogar. Aber ja, ich glaube, Daniel Ricciardo irgendwo im Media würde sicherlich gut ankommen, vor allem auch bei den Fans, bei den Zuschauern. Und ich glaube auch, dass es theoretisch was für Ricciardo selbst sein könnte. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja auch wirklich als Plan, noch irgendwo in eine andere Serie zu gehen und da nochmal zu schauen, ey, was kann ich hier noch liefern, was bin ich noch in der Lage abzurufen, wenn es jetzt vielleicht nicht Formel 1 ist. Geld hat der Mann genug, darüber brauchen wir nicht reden. Ich glaube, daran wird es ihm nicht mangeln. Aber mal gucken, was Daniel Ricciardo dann in Zukunft macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und schaue mir das gerne mit zwei großen Augen an.
Wo wir gerade bei anderen Rennserien waren, kann ich noch fix einschieben, dass Logan Sargeant, der ja jetzt nicht mehr bei Williams fährt, dieses Jahr noch Testfahrten im IndyCar-Bereich bekommt. Also was ja eigentlich ein offenes Geheimnis war, dass Logan Sargeant in IndyCar geht. Da bekommt er jetzt dieses Jahr noch Testfahrten, das als kurzer Einschub zum Ex-Williams-Fahrer.
Ja, und dann machen wir gleich noch einen weiteren Einschub, nämlich bezüglich des Kick-Sauber-Sitzes. Da bleibt es natürlich auch spannend, wer tatsächlich der Fahrer für 2025 dann sein wird. Und ich sage dir jetzt, wie es ist, Gabriel Bortoleto und Valtteri Bottas, die haben gerade eine deutlich bessere Chance auf diesen Sitz erhalten, denn Zane Maloney fährt in der Saison 24-25 in der Formel E. Das ist jetzt bestätigt worden, das ist jetzt fix. Damit ist dieser Mann endlich vom Tisch und es bleibt auf jeden Fall spannend. Perke, es tut mir leid, Barbados werden wir nicht in der Formel 1 nächstes Jahr sehen.
Es tut weh, Barbados raus. Aber war Zane Maloney jemals ein ernsthafter Kandidat für Sauber? Ich glaube nicht.
Hätte er mehr im Championship-Fight jetzt noch drinne gesteckt, wäre er noch näher dran, hätte er die Chance, eventuell noch Formel 2 Weltmeister zu werden, dann sag ich vielleicht. Ich glaube, dass Gabriel Bortoleto gerade mit der Unterstützung von Fernando Alonso einen deutlich besseren Standing Point hat. Gerade auch dadurch, dass er halt aktuell WM-Führender ist. Aber ich bleibe immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass wir auch einen Gabriel Bortoleto nächstes Jahr nicht in der Formel 1 sehen werden, sondern dass wir einen Valtteri Bottas für eine One-Year-Contract-Extension neben Nico Hülkenberg sehen werden.
Das wäre schrecklich.
Nein, ich finde es nicht mal schrecklich. Wenn man das Auto
hinbekommt. Haben wir ja schon Montag drüber geredet.
Ja, aber ich glaube, Bottas wirklich in dem Punkt, dass der Mann vielleicht aktuell auf dem oder seine beste Performance jemals fährt, bloß dass man es einfach nicht sieht. Weißt du?
Nee, aber ich weiß nicht, ob du das brauchst. Ich weiß nicht, ob ein alter Mann oder zwei alte Männer das sind, was du brauchst. Und ich glaube nicht. Ich glaube, du brauchst keine zwei alten Männer, die also, nee, brauchst du nicht. Weil bei Bottas ist jetzt eigentlich eine Frage der Zeit, bis er wirklich schlecht wird. Eigentlich genau das gleiche bei Nico Hülkenberg, wenn wir mal davon ausgehen,
dass sie kein Fernando Alonso sind. Aber müsstest du das gleiche nicht dann auch bei Lewis Hamilton und bei Fernando Alonso sagen?
Na, die sind anders. die sind in ihrem Leben, nein, die sind in ihrem Leben auf einem ganz anderen Niveau gefahren, die haben einen ganz anderen Standard, als es
also Nico Hülkenberg hat. Also Valtteri Bottas ist vom Niveau her auf demselben Level, im selben Team wie in Lewis Hamilton gefahren.
Du willst mir jetzt sagen, dass Valtteri Bottas ein genauso guter Fahrer wie Lewis Hamilton ist?
Nö, aber er ist auf demselben Standard gefahren. Er ist auf demselben Standard gefahren. Er ist im selben Team gefahren, das ewig Weltmeister wurde. Und Valtteri Bottas ist der beste zweite Fahrer, den es wahrscheinlich mit in der Geschichte der Formel 1 gibt.
Trotzdem ist das nicht das Niveau. Also er als Fahrer war niemals auf dem Niveau von einem Lewis Hamilton und einem Fernando Alonso. Nicht im
Ansatz. Nee, das habe ich aber auch nicht gesagt. Aber er ist trotzdem auf diesen hohen Standards gefahren. Und ich glaube, dass gerade sowas einem Team wie Audi helfen kann, weil das kann dir ein Nico Hülkenberg nicht bieten.
Ein Nico Hülkenberg kann dir nicht viel bieten. Das ist, also, oh, das hat sich zu hart angehört. Es tut mir leid, da ruder ich zurück. Nicht viel war ein bisschen hart. Er kann dir auf jeden Fall Erfahrungen bieten. Er kann dir gute Leistungen im Qualifying und im Rennen bieten. Ich weiß, du brauchst nicht zwei Fahrer. Wenn du Bottas holst, dann schmeiß Hülkenberg wieder raus. Aber du brauchst nicht zwei alte Männer als Fahrer.
Das Ding ist, ein Valtteri Bottas bringt dir Erfahrung. Das ist das, was ein Nico Hülkenberg sowie ein Gabriel Bortoleto dir niemals bieten könnte. Das heißt, Valtteri Bottas ist eigentlich ein No-Brainer, wenn der Mann sogar selber sagt, er fährt aktuell unfassbar gut, bloß man sieht es nicht aufgrund der Leistung des Autos, dann bin ich jetzt einfach mal so gutgläubig und glaub dem Mann das. Dann auf der anderen Seite, Nico Hülkenberg kann dir Dinge bieten, die dir ein Gabriel Bortoleto nie bieten kann. Er ist Formel 1 erfahren, er fährt aktuell auf der besten Performance seines Lebens. Der Mann ist an seinem absoluten Zenit gerade. Und ich glaube auch, dass der Mann ordentlich was davon mit zu sauber nächstes Jahr nehmen wird. Und ich denke, dass das der richtige Schritt ist, weil du bist aktuell eines der mit Abstand schlechtesten Teams im Grid, wenn nicht sogar das schlechteste Team im Grid. Und genau jetzt kannst du es dir eigentlich nicht leisten, unerfahrene Fahrer reinzubringen, weil du jetzt gerade wirklich Leute brauchst, die wissen, was sie tun und wo, auf die du dich verlassen kannst, weil du es eben brauchst.
Doch genau jetzt musst du einen jungen Fahrer reinholen.
Das hat bei Haas genau ja richtig jetzt gut funktioniert in 2021, 2022.
Die haben zwei Fahrer, das war dumm. Zwei Rookies in das Auto zu setzen, war dumm. Ich will da jetzt auch nicht zwei junge Fahrer zu sauber reden, das will ich nicht. Ich will entweder Nico Hülkenberg oder Valtteri Bottas und ich möchte einen jungen Fahrer wie Bortoleto oder Colapinto. Ich möchte nicht Bortoleto und Colapinto da als Fahrerpaar sehen, auf gar keinen Fall. Ich möchte einen erfahrenen, der seine Erfahrung weitergeben kann ans Team, an den zweiten Fahrer. Und ich möchte einen jungen Fahrer, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Jetzt ein Colapinto hätte sogar schon Formel-1-Erfahrung, wenn man auf ihn zurückgreifen wollen würde, der sich weiterentwickelt, der erstmal ein Jahr jetzt in Ruhe fahren kann, weil das nächste Jahr erwartet niemand was von Sauber. Niemand erwartet was von denen. Deswegen kann der nächstes Jahr in Ruhe fahren, sich an die Formel 1 gewöhnen. Und dann, wenn Audi reinkommt und das Auto vielleicht besser wird, dann ist der zweite Fahrer auch auf dem Niveau, dass er ordentlich Formel 1 fahren kann, auch da ist. Der hat dann ein Jahr Formel 1 Erfahrung. Und dann ist das eine bessere Wahl, als jetzt einem Valtteri Bottas einen Einjahresvertrag zu geben und dann 26 in ein hoffentlich funktionierendes Team, in ein hoffentlich funktionierendes Auto, einen Rookie zu stecken, der noch keine Erfahrung hat. Ich würde den Weg gehen, den zweiten Fahrer, den jungen Fahrer, jetzt in der nächsten Saison schon aufzubauen, damit der schon 2026, wo das Auto hoffentlich im Mittelfeld schon fahren wird und um Punkte kämpfen wird, dass der da wirklich helfen wird.
Aber du musst doch genauso betrachten. Es gibt keine Garantie, dass der Mann von 25 in 26 nicht auf einmal alles verlernt, weil es ein komplett neues Auto ist. Da ist es doch eigentlich schlauer, du packst den Rookie rein, sobald er das Auto hat, dann muss er sich nicht, er lernt ein Jahr, sein erstes Jahr lernt er auf einem Auto, was ihn in einem Jahr gar nichts mehr bringen wird, was komplett anders ist. Dann ist es schlauer, ihn in ein Auto zu setzen, was er dann einmalig hat und die nächsten 6, 5 Jahre einfach komplett konstant durchfahren kann mit.
Nein.
Wo er sich nicht umgewöhnen braucht, wo er eben nicht diese ganze Lernkurve hat, die dann auf einmal wieder auf Null gesetzt wird, wo er dann wieder von vorne anfangen muss.
Nein,
weil das Ding ist, du hast ja effektiv diese Lernkurve zum ersten Jahr hin. Wenn er die erreicht hat, wird diese Lernkurve auf Ground Zero gesetzt, weil es ein komplett neues Auto ist und dann muss er wieder von vorne anfangen.
Pass auf, erstens ist die Umgewöhnung, wenn du jetzt das nächste Jahr Formel 1 fährst und dann ins neue Formel 1 Auto steigst, viel geringer, als wenn du jetzt Formel 2 fährst noch ein Jahr und dann auf einmal in die Formel 1 ins
neue Auto steigst. Aber du hast doch Preseason-Testing in der F1.
Warte doch mal, ja, das hast du doch auch, wenn du jetzt ein Jahr Formel 1 fährst. Ist ja nicht so, dass das dann wegfällt.
Ja, aber das reicht doch zur Eingewöhnung. Du hast so viel Preseason-Testing-Zeit inzwischen. Das reicht doch für die Eingewöhnung.
Und dann kommt noch dazu, die ganze Belastung in einem Formel-1-Auto, die Reisestrapazen, die du in der Formel 2 nicht hast, das ganze Drumherum, die Medien, woran du dich an alles gewöhnen musst. Ich fände es da besser, jetzt Nuki reinzusetzen, damit er sich an die ganze Formel 1 generell und an das ganze Geschehen daran gewöhnen kann. Klar, das Auto ist eine Umgewöhnung, auch dann ist die Umgewöhnung von Formel 1 zu Formel 1 geringer als von Formel 2 zu Formel 1, bin ich der festen Überzeugung. Deswegen wäre es für mich der absolut richtige Move, jetzt einen Bortoleto oder einen Colapinto in dieses Auto zu setzen als zweiten
Aber
Fahrer.
Aber warum neben machst du ihn nicht zum Reservefahrer, zum dritten Fahrer? Der Mann, die Reservefahrer sind bei jedem Rennen anwesend. Das heißt, sie haben den gesamten Reisestress.
Ja, da fährt er ein ganzes Jahr gar keine Autos. Das ist ja auch cool. Er ist ja noch
schlimmer. Ja, aber er ist im Team drin. Er kann im Sim machen. Er macht die Testfahrten. Er macht alles Mögliche. Er lernt sich in das Team ein. Er hat den ganzen medialen Druck. Er hat den Reisedruck. Er lernt, mit dem Auto klarzukommen. Und dann setzt du ihn, wenn die neuen Racks da sind, damit er nicht eine doppelte Lernkurve hat, setzt du ihn direkt ins Auto. Er macht die gesamten Preseason-Testings mit. Er macht von mir aus sogar noch die Rookie-Tests mit. Sind noch mal mehr Stunden, die er im Endeffekt kriegt. Das ist für mich einfach die schlauere Option. Er ist im Team angekommen, wurde rangeführt als Reservefahrer, hat ein Jahr lang Zeit gehabt, sich in das Team zu integrieren, hat ein Jahr lang Zeit gehabt, sich alles anzugucken, von den Besten zu lernen, kann sich dann im nächsten
Jahr in den Preseason Test... Von den Besten sind Bottas und Hülkenberg. Das sind die Besten.
Naja, von dem Team halt. Von denen zu lernen. Glaub mir, Bottas und Hülkenberg würden den Mann nackig machen, wenn die direkt einfach so ins Auto setzen und dann komplett
losfahren. Man hat auch gedacht, ein Albon wird jetzt den Colapinto nackig machen. Hat man auch damit gerechnet.
Hättest du beide direkt, ohne irgendwelche Sachen, ins Auto gesetzt, hätte Albon Colapinto nackig gemacht.
Hast du doch. Colapinto ist doch direkt aus der Formel 2 hochgekommen. Der ist doch auch einfach
per 3 gekommen. Ohne Trainings, ohne irgendwas. Setz die beiden direkt einfach in ein Formel 1 Auto. Albon würde dem mit mindestens 5 Sekunden die Runde wegfahren.
Das ist Quatsch.
Nein, setz ohne eine Trainingssession Perke, setz die beiden in ein Auto. Der Mann hat noch nie in einem Formel 1 Auto gesessen. Setz den da rein und Albon und lass ihn 5 Runden Rennen fahren. Albon würde den komplett nackig machen mit jeder Runde.
Natürlich wäre er schneller, aber er würde ihn nicht 5 Sekunden auf eine Runde abnehmen.
Na klar, wenn der Mann noch nie in einem Formel 1 Auto gesessen hat, der nicht mal weiß, wie
hat
die ganzen
Der hatte Breakings doch davor schon freie Trainingssessions.
Mann, denk die weg, nimm die Trainingssessions weg,
Warum setz soll ich denn jetzt was wegdenken, was da ist? Warum soll ich jetzt was wegdenken, was schon lange da war?
Dann nimm ein anderes Beispiel, es ist egal, Perke. Deine These ist für mich reinster Bullshit. Also komplett
Ja, und deine
Bullshit.
Ist für mich reinster Bullshit.
Na, aber es ist Wir doch dumm, warum in den Auto setzen, wenn du ihn doppelt einlernen musst? Es ergibt keinen Sinn.
Dumm,
es ergibt
weil keinen du ihn nicht doppelt Das ist kein Wenn du jetzt in die Formel 1 kommst und 2026 das Auto, das ist kein Du steigst nicht von Bobbycar in Ferrari dann auf einmal. Das ist am Ende immer noch ein Formel-1-Auto.
Ja, aber es ist komplett anders. Warum nicht? Warum gehst du nicht den sicheren Weg? Du packst ihn ins Team. Er lernt sich ein Jahr im Team ein. Lernt von den Fahrern, die mehr Erfahrung haben als er. Er guckt sich das von der Seitenlinie an, macht die ganzen Sim-Daten. Er lernt das Auto von der Seitenlinie an zu verstehen. Er lernt das Team zu verstehen, den medialen Druck zu verstehen. Und dann setzt du ihn 26 in das neue Auto, mit dem er gleich anfangen kann, von Anfang an.
Warum ich das nicht möchte, habe ich dir die letzten 10 Minuten versucht zu erklären. Wir kommen da auf gar keinen Fall auf einen Nenner. Wir sind da anderer Meinung. Ich möchte da jetzt einen Rookie sehen. Ich möchte da jetzt Bortoleto oder Colapinto sehen.
Aber es hilft ihm doch nicht weiter in dem Moment.
Doch.
Sauber braucht jetzt Leistung und ein Rookie ist in dem Fall nicht das, was sie brauchen.
Paul, ich habe dir die letzten 10 Minuten erklärt, warum ich das für den richtigen Move halte. Wir drehen uns gerade im Kreis. Ich habe dir 10 Minuten lang erklärt, wieso ich das so finde. Du hast mir 10 Minuten erklärt, wieso du anderer Meinung bist. Wir drehen uns im Kreis, weil hier keiner mehr irgendwem zuhört. Wir sind da nicht einer Meinung. Deswegen lasst uns gerne wissen, auf welcher Seite ihr da eher seid. Wollt ihr, so, empfindet ihr es sinnvoll?
Punkt, haken wir den Punkt, Zane Maloney fährt in der Saison 24-25 in der
Formel E. Ach stimmt, das war ja der Ausgangspunkt. Richtig, Zane Maloney fährt Formel E in dieser Saison noch. Richtig.
Aber das ist auch abgehakt.
Lasst uns gerne wissen, welcher Meinung ihr eher seid. Findet ihr, es ist besser, jetzt einen oder nächste Saison direkt einen Rookie reinzusetzen, wie einen Colapinto oder einen Bortoleto? Oder seid ihr der Meinung, das ist zu früh, lasst ihn ja einlernen und schmeißt ihn 26 rein? Lasst es uns gern unter der Folge wissen in den Kommentaren oder
machen
wir die Abstimmung.
Und wenn ihr ein bisschen mehr als bei der Umfrage mitmachen wollt, schreibt gerne einfach in die Spotify-Kommentare, würde ich sagen, oder?
Machen wir so. Boah, da haben wir jetzt noch Zeit rausgeholt mit der Diskussion hier.
Ich sag dir jedes Mal, du sagst jedes Mal vor solchen Episoden, die werden jetzt 10 Minuten reden. Und ich sag jedes Mal, das sind die Episoden, wo wir am Ende 40, 50 Minuten noch
irgendwie. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir von dem Punkt, Zane Maloney fährt 24, 25er Saison in der Formel E, in so, also so eine Diskussion reingekommen.
Ja gut, aber das sind ja meistens so Sachen, Punkte, wo du dir gar nicht denkst, dass da überhaupt Gesprächspotenzial besteht, kommst du dann irgendwie auf irgendwas.
Na, vielleicht kommen wir ja jetzt beim nächsten Thema auch auf irgendwas,
also, bin ich gespannt. Also wenn wir hier jetzt auf eine Diskussion kommen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil ich weiß nicht, wie man da zu irgendwas kommen soll. Aber gut,
und zwar, kommen wir zu dem Punkt. Und zwar Will Courtney, der Head of Strategy bei Red Bull, wird zu McLaren gehen nach seinem Vertragsende in Mitte 2026 und wird dort als Sporting Director anfangen. Das ist also nochmal kurz ein kurzer Mitarbeiterwechsel von einem hohen Tier bei Red Bull zu einer hohen Position zu McLaren, der in 2 Jahren stattfindet, der Wechsel.
Naja. Also es ist so ein bisschen, ich find's kurios, eigentlich müsste man diesen Downfall von Red Bull mal richtig auseinandernehmen und richtig chronologisch und genau sezieren und analysieren, weil es überrascht mich. Also weil es springt ja gefühlt wirklich jeder bis auf Christian Horner inzwischen ab von diesem Team. Und ich frage mich jetzt wirklich mal langsam, wer soll denn da eigentlich noch am Ende übrig bleiben?
Ja, Christian Horner.
Ja, und super. Er ist ja auch der Grund, warum das Team am Ende alles gewonnen hat, ne?
Christian Horner und Sergio Perez bleiben übrig irgendwann. Das sind die beiden.
Alter, ist das bodenlos. Also, nee, also ich verstehe es nicht. Also, was macht denn Christian Horner aktuell falsch, dass gefühlt jeder bei Red Bull aus der Top-Etage abspringt?
Oh, also, was Christian Horner falsch gemacht hat dieses Jahr, da kann ich dir einiges Großes nennen. Da kann ich dir einiges sagen, was der falsch gemacht hat.
Valide, aber trotzdem, das ist doch eine Kuriosität. Wie geht das? Also, der Mann hat wirklich über 10, 14 Jahre hat der Mann ein Team aufgebaut, was mehrfacher Weltmeister ist, was mehrere WMs geholt hat. Und jetzt innerhalb von weniger als einem Jahr verliert er gefühlt das gesamte Team in der Chefetage.
Ja, Red Bull ist, ich weiß nicht, ob es ein Downfall wird. Also, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schlechter wird als die letzten Jahre. Das zeigt dir das Auto jetzt gerade schon an. Aber ich bin mir sicher, dass man bei Red Bull auch gute, kompetente Leute nachholen kann. Man wird jetzt nicht Leute verlieren und nie einen Ersatz dafür bekommen. Man wird kompetente Leute im Gegenzug irgendwo bekommen. Davon gehe ich aus, ob die genauso kompetent sind, muss man dann mit der Zeit sehen. Ich denke, man wird die Verluste so gut auffangen, wie es möglich ist. So einen wie Adrian Newey kannst du natürlich nicht gleichwertig ersetzen. Das ist klar. Auch die anderen Leute, das sind schon gute Leute, die Red Bull verliert. Man wird ein bisschen schlechter, mit Sicherheit. Inwieweit das Auswirkungen hat, dass die Leute wirklich gehen, werden wir jetzt, das wissen wir dieses Jahr noch gar nicht, weil das hat dieses Jahr noch nicht wirklich große Auswirkungen auf das Auto. Das wird nächstes Jahr noch keine riesigen Auswirkungen auf das Auto haben. Ab 26, 27 können wir dann sehen, was diese ganzen Verluste wirklich mit dem Team machen, mit dem Auto machen. Und dann kann man gespannt sein, aber bis man wirklich den ganzen Impact davon sieht, bis dahin dauert es noch ein bisschen.
Ja, also was auf jeden Fall kurios ist, finde ich, wie gesagt, wie er es innerhalb von einem Team gefühlt jedes Signing verliert, aber das sei dahingestellt. Naja, ich habe auch online einen einzigen Kommentar mal gesehen gehabt, und zwar Red Bull going to be the new Renault/Alpine. Weißt du, so mit Fernando Alonso-Zeiten komplett gut unterwegs gewesen, komplett krank unterwegs gewesen und dann ging es immer weiter bergab. Oder so eine Williams-Entwicklung einfach. So eine Williams-Entwicklung
wäre auch möglich. Das wäre krass.
Imagine einfach so in, keine Ahnung, 6 Jahren ist Williams so eines der Top-Teams und Red Bull ist so jetzt an Williams Stelle.
Das wäre verrückt. Ist in diesem Szenario ein Max Verstappen noch in der Formel 1?
Na, in 6 Jahren wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, also sein Vertrag 20, geht ja auch gar nicht mehr so lange.
Ja, hast du recht.
Nee, also eher nicht.
Na gut.
Naja. So, Perke, ich glaube, wir haben es, oder? Was Themen heute angeht. Ich wollte schon sagen, es war eine kurze Liste, die wir jetzt dann doch 35 Minuten gezogen haben. Aber naja, Perke, ich würde sagen, ich bedanke mich für diese Diskussion. Ich würde ja sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Aber heute war es mir ein inneres Semi-Blumenpflücken.
Das war es heute wirklich nicht.
Heute war es ein inneres Federnrupfen beim Hühnchen.
Ja, das passt. Das nehme ich doch.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Perke, möchtest du noch irgendwas sagen?
Ich möchte gar nichts mehr sagen, außer seid bitte meiner Meinung.
Nein. Jetzt wird sogar schon hier so angestachelt. So gefühlt ein Messer an den Hals gehalten. Seid meiner Meinung oder ich komme zu euch wie der Mathelehrer um 4 nachts nach Hause und frage euch, dass es aus der Pistole geschossen kommen muss.
Finde ich auch creepy, wenn Lehrer sowas sagen. Wenn ich in der Nacht vor in deinem Zimmer stehe, dann muss das aus der Pistole geschossen kommen. Das ist ein bisschen creepy. Aber,
rein, durch die Haustür oder durchs Fenster?
Weiß ich nicht. Eben, das ist komplett creepy, dass du in der Nacht in meinem Zimmer stehen willst. Aber das ist eine komplett andere Sache. Ich bin wirklich gespannt, was ihr alle dazu sagt. auf wessen Seite ihr eher seid, jetzt einen Urki reinwerfen nächstes Jahr oder einen Urki ein Jahr noch warten lassen und 26 reinwerfen.
Oder vielleicht seid ihr komplett anderer Meinung.
Oder einfach mit Bottas bis 2027 weitermachen vielleicht. Oder einen ganz anderen erfahrenen Fahrer holen oder was
auch immer. Ich wollte gerade sagen, muss ja nicht Bottas sein, kann ja sein, du nimmst auch einen Vettel. Zurückholen.
Ich bin gespannt auf die Meinung. Ich bin gespannt, was da geschrieben wird und wo
abgestimmt
wird.
Bei Vettel könnten wir jetzt auch schon wieder eine Debatte aufmachen, habe ich das Gefühl.
Nee, machen wir nicht, bitte. Lass bitte nicht machen. Aber da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, same. Also, falls ihr andere Ideen habt, lasst sie uns gerne wissen. Ist ja auch immer schön, andere Ideen zu hören, falls man selber jetzt irgendwie nur so einen Tunnelblick hatte auf das Thema. Aber nichtsdestotrotz, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns wirklich weiter. Und wir freuen uns natürlich immer über positives, aber auch über negatives Feedback, wenn ihr welches habt. Genau, dann, wir hören uns am Montag zu einer wunderschönen neuen Folge von What If, wenn ich mich nicht irre, ne?
Richtig.
Ja, absolut genau, What korrekt. If. Wir haben sogar schon ein Thema, Pelke. Spoilern wir mal noch nicht, was es ist. Machen wir dann erst am Montag, wenn die Folge rauskommt. Und bis dahin, habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.